Bürgerfunk bei Radio Köln.
Alle Welt on Air.
In 100 Tagen wurden in Ruanda im Jahr 1994 bis zu 1 Million Menschen ermordet. Es war eine von langer Hand geplante und kaltblütig durchgeführte Operation.
Am 7. April wurden 10 belgische Blauhelme getötet. Am 12. April kundigte der belgische Außenminister den Rückzug des belgischen Kontingents an. Am 21. ordnete die Resolution Nummer 912 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen die Reduzierung der UN-Kräfte in Ruanda an. Es fehlte an allem, an Männern, an Lebensmitteln, an Munition, an Fahrzeugen und Trinkwasser. Vor allem aber, es gab kein Mandat zu schießen. Währenddessen wurden Vertreter der Täter offiziell in Paris empfangen. Frankreich lieferte Waffen via Goma im Norden des Kivusees. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien weigerten sich, die Kräfte der UN-Mission zu verstärken, als sei die einzige Dringlichkeit, nichts zu unternehmen. Die US-Außenministerin Madeleine Albright untersagte es, den Begriff Genozid zu verwenden. Und Boutros Ghali, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, sprach vom Bürgerkrieg.
Der Völkermord an den Tutsi fand wenig Bilder. Der internationale Journalismus hatte geringes Interesse an ihrer Tragödie. Noch im Mai 1994 sprachen Teile der Presse von Stammeskämpfen oder interethnischen Massakern, letztlich einem Krieg zwischen zwei Ethnien, die Hutus gegen die Tutsi. So wurde die soziale und politische Wirklichkeit Ruandas enorm reduziert und vor allem erschien dadurch die Verantwortung des Westens weit weg zu sein, sehr weit weg von dem, was geschah. Und obwohl das Morden von der provisorischen Regierung angeordnet und organisiert war, die nach dem Tod des Präsidenten eingesetzt worden war und von der belgischen und ganz besonders der französischen Regierung unter François Mitterrand unterstützt wurde, wurde Ruanda als fehlgeschlagener Staat beschrieben, untergegangen in einer Art von anonymer Barbarei.
Wer hat gesagt, ey, stopp?
Niemand. Ruanda, das Land der 1000 Hügel, wo die Menschen starben, ohne dass die Weltöffentlichkeit dem sonderlich Aufmerksamkeit widmete. Wo niemand etwas unternahm, um das Morden aufzuhalten. Und wo lange Zeit noch nicht einmal mit Namen genannt wurde, was dort geschah. Völkermord.
Der Genozid an den Tutsi war total und blitzartig. Wie war es möglich, dass in 100 Tagen ein Teil der Bevölkerung den anderen auslöschte? Nachbarn, Freunde, Kollegen, Verwandte. Wie war so etwas möglich? Und wozu?
Der argentinische Soziologe Daniel Feierstein hat die letzten 20 Jahre seines Lebens der Geißel des Genozids gewidmet, den Praktiken des Völkermordes. Seine These lautet, der Genozid ist nicht das Ergebnis einer Ausnahmesituation, noch ein Auswuchs von Irrationalität, noch des Ausbruchs von Barbarei in einer Gesellschaft. Der Genozid ist eine kaltblütige, funktionelle Handlung mit dem Ziel der Reorganisation einer ganzen Gesellschaft.
Der Mensch ist nicht von Natur aus dazu bereit, einen Teil der Seinen auszurotten. Man benötigt dazu lange Vorbereitungen. Der erste große Vorgang, der in allen modernen Staaten stattfindet, war die andauernde Darstellung eines negativen Anderen, die andauernde Kennzeichnung eines Teils der Gesellschaft als unterschiedlich von der Gesamtheit, als bedrohlich, negativ, gefährlich, lästig. Das sind andauernde Prozesse. Die Opfer aber wechseln in Funktion der Bedürfnisse jener Staaten. Einige Opfer normalisieren sich hinlänglich, dass man sie in ihrer Negativheit ihrem Schicksal überlassen kann. Und man wendet sich einer anderen Fraktion oder Gruppe zu. Der zweite gemeinsame Schritt in allen modernen Staaten ist das, was man die Anfeindung dieser Opfer nennen kann. Nicht nur auf der symbolischen Art beim Aufbau des negativen Bildes, sondern mittels täglicher, konkreter Aggressionen gegen die Gruppen, um sie spüren zu lassen, dass sie nicht Teil eines Kollektivs sind, dass sie stören. Diese Aggressionen werden oft durch das, was wir Fraktionen der Avantgarde nennen können, durchgeführt, um die Vorherrschaft zu erringen. Sie schaffen einen Konsens, einen Alltag. Sie richten dieses Wir ein, das verlangt, dass ein Teil außerhalb des Wir ist.
Y el punto de clivaje entre estas prácticas que ocurren permanentemente y la posibilidad de un genocidio es un tercer momento que podríamos llamar de aislamiento.
Der Schnitt zwischen diesen Praktiken aller modernen Staaten und der Möglichkeit eines Völkermordes ist der dritte Moment, den wir den der Isolierung nennen können. Wenn diese Gruppe abgetrennt werden kann, wenn ihre Beziehungen zu der Gesamtheit zerrissen wurden, nicht nur symbolisch, sie ist eben kein Teil von uns. Wenn die Gruppe keine materiellen Beziehungen mehr zu dem Wir besitzt, weil wir sie nicht mehr sehen, weil sie tatsächlich aus den Bereichen verschwindet, in denen wir verkehren, oder weil sie moralisch aus unseren Sorgen entfallen ist, was vielleicht mit ihr geschehen sein könnte,
wenn eine Population ist aislada, el recorrido hacia su aniquilamiento, podríamos decir que no diría automático, pero que es muy rápido y muy articulado.
Wenn eine Gruppe einmal isoliert ist, so kann man sagen, dass der Weg zu ihrer Vernichtung sauber und ordentlich vorbereitet ist.
Durch das Morden, durch das Leid soll eine ganze Gesellschaft reorganisiert werden. Die sozialen Beziehungen sollen umgestaltet werden, damit bestimmte Identitäten verschwinden, bestimmte Beziehungen zwischen gesellschaftlichen Gruppen, mit dem Ziel, eine mehrfache Identität unmöglich zu machen.
Es soll unmöglich sein, sich als Ruanda zu fühlen, als Teil einer einheitlichen Gesellschaft und zugleich als Hutu oder Tutsi.
Die Leute in Ruanda sagen, dass jetzt genug darüber geredet wurde. Die Überlebenden leben im Zwiespalt, in den Nischen, zwischen den Hutus, den alten Nachbarn, Kollegen, denen die gemordet haben. Aber sie müssen auch mit den Tutsi leben, die vor den früheren Massakern geflohen sind, vor dem Völkermord von 1994, die nun aus dem Exil zurückgekehrt sind, die Jahr für Jahr von ihrer Rückkehr geträumt hatten, die sich niemals vorgestellt hatten, dass sie bei ihrer Rückkehr über Leichen wandern würden.
In Ruanda gibt es wohl nicht eine einzige Tutsi-Familie ohne Opfer des Genozids und unter den Hutus so viele, die am Morden beteiligt waren. Die Menschen schweigen, wie nach jedem Massaker, nach jedem Pogrom.
In ihrem Buch »Ein Leben mehr, 10 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda« schreibt Esther Moyabayo: In Ruanda herrscht ein Klima des Schweigens. Es wird von uns, den Überlebenden, erwartet, dass wir schweigen. Und seit 1994 haben wir geschwiegen. Die Leute können nicht aushalten, was wir zu sagen haben. Du fängst zu reden an und sie unterbrechen dich. Es ist zu viel, es ist zu viel. Zu viel für wen? Für mich? Für uns? Oder zu viel für dich, der du zuhörst? Wenn du diesen Schrecken gesehen hast, wenn du gesehen hast, was ich gesehen habe, kannst du dir nicht den Luxus erlauben, auf Distanz zu gehen. Der andere, der sich nur über den Genozid unterrichtet, kann sich Distanz erlauben, kann immer Stopp sagen. Aber ich kann nicht aufhören, weil ich die Hölle erlebt habe.
Wie alt warst du?
Ich war 35, mein Mann war 36, aber meine Mutter und mein Vater, sie waren fast 80. Die Kinder, meine Schwester, sie waren 1 Jahr, 3 Jahr, 5 Jahre. Mit meiner Schwester sind alle ermordet, gar nichts. Und das ist die Geschichte von dieses zweites Buch, auf der Suche nach Stefanie, meine Schwester. Ja. Aber was ich möchte sagen, die Geschichte mit einer Schule, wo die UNO waren und die Leute sind da gegangen Und wann die UNO hat entscheidet, wegzugehen, sie haben nicht die Leute gesagt. Sie haben nur gesagt, ey, weg, weg, weg. Und sie sind rausgegangen, aber die Täter waren auch vor die Tür und sie sind drin gekommen.
Wie eine Falle, meinst du? Wie eine, die haben euch gewartet.
Ja, ja, die Täter haben immer gewartet, aber die UNO war da und sie könnten nicht da drin gehen. Und wann die UNO hat entschieden, rauszugehen, es war ein Signal für die Täter, jetzt, please, komm rein. Und sie sind reingekommen. Es gibt einen Ort und wir sagen, das sind die Schamme für die UNO. Und ich finde, dass bis heute, es gibt keine Klage, keine formelle Klage gegen die UNO, gegen die Welt. Trotz im 1948, diese Konvention in Genf, wo ein Genozid passiert, egal wo, alle Nationen müssen intervenieren.
Ja, natürlich.
Und sie haben das nicht gemacht in Ruanda. Und ich sage immer, das ist mein Traum. Wie können wir schaffen, die Welt zu klagen? Aber die Erinnerung von diesen Tagen, du bist numb, du kannst gar nichts. So du lebst jeden Tag, morgen ist vielleicht die letzte Tage und es ist nicht gekommen. Aber ich muss sagen, ich bin echt glücklich, weil at least meine Kinder, meine drei Mädchen, sie haben überlebt. Sie sind mit mir, meine Mädchen, sie sind mit mir, sie haben überlebt. Und ich kann auch sagen, wir waren echt glücklich von Augen. Wir waren nicht auf der Straße, wir haben nicht die Straßen erreicht. So, die Kinder haben nicht diese Bilder.
Blut?
Nein, weil wir sind in die Schule geblieben. Endlich, ich habe geschafft, einen Soldaten zu bezahlen. Und er hat uns zu diesem Hotel Ruanda gebracht. Und von da, wir sind in einen sicheren Ort gefahren. So, das ist echt eine Geschichte, eine sehr, sehr seltene Geschichte.
Ausnahmegeschichte.
Vielen Leute, ich habe in Therapie, sie haben Bilder, die gehen nicht. Weil sie sind so schrecklich. Und das ist das Problem. Bis heute, Leute leben mit dieser Geschichte, mit diesen Bildern, diesen Schreien, diese Blut, diese Hunger. Und auch mit...
Diese Angst.
Ja, diese Terror, Angst, immer Terror. Mhm. Nee, es gibt viele Leute, die sind, viele Überlebende, in Fakt, waren tot. Und wenn sie erzählen die Geschichte, sie sagen, denn die Täter sind gekommen, sie haben uns getötet aber für sie ist einmal tot. Und oft, sie sind so verletzt, sie sind in die Leichen geblieben. Aber sie waren nicht total tot und sie sind rausgekommen, später rausgekommen. Und ich erzähle oft von einer Frau, Josephine, die ist so, sie war mit allen Kindern ermordet. Und sie ist nicht tot geworden. Aber alle fünf Kinder waren tot. Die Mann auch. Und sie ist raus von den Leichen gekommen. Und sie muss leben. So zu anfangen, es war nicht echt, oh, eine Chance, ich habe überlebt. Aber es war, wir sind verdammt.
Verletzt.
Nein, condamné à vivre.
Condamné. Verdammt.
Verdammt zu leben.
Dann war der Genozid zu Ende.
Aber es ist nicht fertig. Okay, im Juli 1994, die Krieg ist, die Ende ist da, keine Machete mehr, keine Waffen mehr, aber in die Leute, es geht weiter. Und alle Frauen, die waren vergewaltigt und sind infiziert mit AIDS, die kämpfen jetzt, bis jetzt, zum Leben. Sie leben noch mit dem Genozid. Und die Kinder... Die versuchen, noch ein Leben zu machen.
Du lädst mir die Täter auch da.
Ja, exakt. Und das ist das zweite Buch. Und das ist schrecklich.
Dein Alltag hast du mit den Tätern.
Die Alltag mit dem Täter. Und die Täter sind frei geworden, weil das Land, das Regierung hat keine Möglichkeit, alle Täter im Gefängnis zu behalten.
Aber von dir, von den Überlebenden, wie lebst du mit den Tätern? Und wie haben die Leute gefragt? Und sie sagen immer, haben wir eine Wahl? Haben wir eine Wahl? Und wir versuchen zu sagen, die Leute hier, wenn jemand kommt hier in Deutschland und fragt für Asylum, für
Asyl.
Aber man sagt, nein, Genozid ist vorbei. Es ist vorbei und dein Land ist frei. Und das ist wahr. Ich kann in Kigali, ich kann fahren, Midnight, nachts, ich habe kein Problem. Aber ich gehe nicht, wo meine Eltern oder wo meine Schwiegereltern waren. Weil die Leute wissen, dass ich weiß. Also ich habe keine Sicherheit da. Und klar, bis heute, wir haben Leute, Überlebende, die sind noch ermordet. So, es ist nicht eine einfach Ding. Und dann Leute, die sagen, nur es hat nicht passiert. Es hat nicht passiert. Denn du denkst, ja.
Wie viele Frauen seid ihr in eurer Organisation?
Es sind ungefähr jetzt 35.000. Überall auf dem ganzen Land. Wir haben versucht, Programme zu machen, so ein Programm im Norden, im Osten, im Süden und die Hauptbüro in Kigali, in die Centre. Und wir haben erst versucht, eine neue Familie zu machen, so ohne große Projekte oder was, aber zu wissen, dass ich habe jemanden, ich kann mit jemandem weinen,
Gemeinsamkeit.
Ich gehöre nochmal zu einem Clan, ich habe noch jemanden hinter mir, aber dann auch ganz konkret Projekte, wie Häuser zu bauen, wie Medikamente zu bekommen für AIDS oder andere Verletzungen, aber diese Psychotherapie auch, so nicht verrückt zu werden, ja, und so weiter und so weiter.
Esther zeigt uns ein Foto und ist selbst tief berührt.
Das ist ein Bild von meinem Manns Familie. Das war 1989. Anna, meine unsere erste Tochter war geboren.
Da.
Und, ja, da. Und wir sind zu Hause gegangen. Von das Bild, die Einzige, die leben noch, ist die Baby und ich. Anna und ich. Der Bruder von meinem Mann war ermordet. Und bei der Zeit hat schon eine Frau und zwei Kinder. Meine Schwieger, der Vater, mein Mann, ermordet. Der kleine Bruder ermordet. Die Mutter ermordet. Mein Mann hier ermordet. Die Cousin ermordet, die Schwester ermordet, der Cousin ermordet. Und die Schwestern, die sind auch nicht hier, alles ermordet. Das gibt gar nichts mehr. Es gibt kein Haus, keine Dinge mehr. Es ist nur Busch. Niemand mehr. Und du musst weiterleben.
Ist ein Loch?
Bitte?
Ist ein Loch?
Ja. Nur die Loch ist enorm. Die Loch, da. Du guckst hier und... Alle sind weg.
Deine Kraft hast du bekommen durch deine Mädchen, dass du musstest weiter, dass sie mussten leben.
Ich habe echt das die Chance, meine Mädchen sind da. Ich sage oft, sie haben mich gerettet. Ich habe eine Sehne, ich habe die Mädchen. Aber ich habe auch Freunde, die haben keine Kinder mehr, wie Josephine. Aber sie ist so kräftig. Und sie hat adoptiert viele Kinder. Alle Kinder, die sind wie Josephine von Leichen gekommen. So, sie ist jetzt die Mutter. So, ich denke auch, die Kraft kommt auch von dieser Gruppe, von die Frauen in Ruanda, sie sind toll. Sie machen Dinge, das ist unglaublich.
Im Fall Ruanda kommt die Justiz langsam voran. Sowohl die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofes als auch die der Gacacas, der traditionellen Gerichte der Stammesältesten in Ruanda selbst, bringen viele Probleme mit sich. Die UNO hat ihre Verantwortung für den Völkermord nie anerkannt. Zwei europäische Staaten trugen ebenfalls eine große Verantwortung am Völkermord. Belgien, die ehemalige Kolonialmacht, und Frankreich. Es schien ihren Interessen zu entsprechen, in Ruanda eine ihnen gewogene Hutu-Regierung an der Macht zu halten. Keiner der Unterzeichnerstaaten der Konvention von Genf von 1948, die unmittelbare Intervention im Falle der Auslöschung eines Teils einer Bevölkerung durch einen anderen vorsah, griff ein. Alle ließen es geschehen.
Thank you.
Esther Muyavayo ist Autorin und Soziologin und arbeitet heute in Deutschland als Traumatherapeutin. Vor einer Lesung im Jahr 2008 im Allerweltshaus in Köln hatten wir die Gelegenheit, dieses Gespräch mit ihr zu führen.
Hören Sie jetzt einen Ausschnitt aus der Lesung aus Esthers Buch in Köln.
Es ist soweit, ich fange an. Ich muss darüber sprechen, muss es aufschreiben, für dich, für alle. Eure Henker glauben, ihr seid tot, weil sie euch ermordet haben, auf grausamste Art. Doch für mich, für meine Kinder, für alle weisen Kinder, für alle Mütter, krank an Körper und Seele, für die wenigen Überlebenden des Völkermords, denen das unsagbar die Sprache verschlagen hat, für die niemand die Stimme erhob, lebt ihr weiter in uns.
Von sich selbst sagt Esther, ich will reden darüber, der, der mich auslöschen wollte, wird sehen, ich bin nicht am Ende. Im Gegenteil, falls er sieht, dass es mir gut geht, würde es mich freuen, wenn ihm das keine Ruhe ließe. Und er sich sagen müsste, all meine Mühe war umsonst, sie lebt. Ob ich aus Stolz so reagiere oder einfach, weil ich instinktiv durchhalte, weiß ich nicht. Ich weiß nur, indem ich lebendig lebe und nicht bloß überlebe, kann ich sie auf meine Art bestrafen. Das ist meine einzige Möglichkeit, mich an ihnen zu rächen.
Einige haben überlebt. Es sind wenig. Doch für die werde ich kämpfen bis zuletzt.
Die Bücher von Esther Muyavayo und umfassende Literatur zum Thema Genozid finden Sie in der Raphael-Lemkin-Bibliothek des Allerweltshauses. Diese Sendung können Sie nachhören auf www.allerweltonair.de. Yeah.